Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Michael Naumann, Rektor der Barenboim-Said-Akademie in Berlin. Herzlich willkommen im Funkhaus. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Morgen ist der 1. Mai, Tag der Arbeit. Herr Naumann, unter anderem darüber werden wir sprechen, wie wichtig Arbeit fürs Leben ist, wie sich unser Verhältnis zur Arbeit verändert. Sie hatten ja, wenn ich das in aller Bewunderung sagen darf, die schönsten Jobs dieser Welt. Verleger bei Rowohlt, Spiegel-Auslandschef, Zeit-Chefredakteur, Kulturstaatsminister im Kanzleramt. Was war der schönste?
Der schönste war die Zeit vor der eigentlichen Arbeit, nämlich meine Studienzeit. Das war auch Arbeit. Aber es war sehr befriedigend und ich habe sehr viel gelacht, denn ich habe über Karl Kraus promoviert. Über einen Satiriker zu promovieren, garantiert gelächter.
Die Fackel.
Die Fackel, ja.
Wunderbar. War die Studienzeit Ihre längste Phase, wenn Sie das mal in Jahren?
Nein, war relativ kurz, 8 Semester. Ah. Die längste Phase war eigentlich als Gehaltsempfänger der Holzbrink-Gruppe, das heißt Rowohlt. Insgesamt 13 Jahre, also 10 Jahre Rowohlt und dann 3 Jahre Henry Holt in Amerika.
Okay. Immer noch knapp ein Jahr weniger als die Frau, über die wir auch gleich sprechen, Angela Merkel, die jetzt seit bald 14 Jahren im Kanzleramt ist. Und es gibt frische Spekulationen, dass da möglicherweise doch schon bald ein Enddatum sein könnte im Kanzleramt für Sie. Das und mehr in dieser Stunde Radio oder auch 30 Minuten Podcast. Einen schönen guten Tag. Wir schauen auf Themen dieses Tages mit Michael Naumann. Ein Thema ist ausgelöst durch eine eigentlich eher kleinere Terminankündigung. Die CDU-Führung will sich direkt nach der Europawahl zu einer außerplanmäßigen Klausur zusammensetzen. Und allein das lässt die Spekulationen hochschießen. Ist das möglicherweise der Fahrplan zum Ende der Kanzlerschaft Angela Merkels? Die CDU verneint das natürlich. Der Generalsekretär sagt, man müsse schlicht darüber reden, wie man mit der dann vorliegenden Steuerschätzung umgehen will. Herr Naumann, Sie kennen beide Seiten, die Politik von innen als Sozialdemokrat, den Journalismus als früherer Chefredakteur, unter anderem bei der Zeit, bei Cicero. Ist das hier, ich spreche mal bei den Journalisten an, ein bisschen zu viel der Spekulation?
Nein, überhaupt nicht, denn die Kanzlerin wird nun ausgerechnet zu diesem Termin, glaube ich, am 3. Juni, es ist der 3. Juni, glaube ich, vor Frau Kramp-Karrenbauer die Visiere der CDU zusammenruft, nicht da sein. Sie ist dann in Afrika, glaube ich. Mhm. Und hier gilt das alte Motto, wenn die Katze nicht zu Hause ist, tanzen die Mäuse auf den Tischen. Und sie selber setzt ja, die Kanzlerin setzt diese seltsame Politik, die ein amerikanischer Kollege mal als eine Politik in Trance beschrieben hat, fort. Man hört sehr wenig von ihr. Ist sie eigentlich noch Kanzlerin? Ja, natürlich ist sie noch Kanzlerin. Aber diese Art der außerordentlichen Zurückhaltung, zumal gegenüber Frankreich, was ich sehr bedauere, öffentliche Zurückhaltung, vielleicht regiert sie ja still weiter, da gehe ich davon aus, die ist sehr ungewöhnlich und die stört mich auch ein bisschen.
Die stört Sie so sehr, dass Sie sagen, das ist jetzt auch an der Zeit?
Nein, ehrlich gesagt, die Alternative überzeugt mich halt nicht. Also ich möchte sie lieber etwas länger halten, wenn das die Alternative ist. Als Sozialdemokrat habe ich andere Vorstellungen. Es ändert aber nichts daran, dass ich nicht glaube, dass Frau Kramp-Karrenbauer die Kanzlerin ist, die dieses Land im Augenblick braucht.
Ja, das ist ja auch sowieso natürlich die Frage, was käme dann auch politisch? Die SPD müsste ja auch eine Annegret Kramp-Karrenbauer erstmal mit zur Kanzlerin wählen.
Das wird sie nicht machen.
Sagen Sie als Sozialdemokrat, ich nehme nee,
das
schon
nee, das mal. Nee, das sagt die Parteiführung, ja, der ich normalerweise nicht immer mein Ohr schenke in diesen Tagen. Aber die Wahrheit ist,
gut, aber das lieber Herr Naumann,
kann ich mir nicht vorstellen.
Lieber Herr Naumann, die SPD hat auch schon so manches Mal Sachen gesagt, die sie nicht machen wird, die sie dann doch gemacht hat.
Jetzt gehen Sie zurück in die Zeit 1914 oder so?
Nee, ich habe jetzt ganz aktuell eher auch an Martin Schulz gedacht, der ja schon gesagt hat, dass diese Regierung, wie wir sie gerade haben, überhaupt gar nicht zustande kommen wird. Ist sie dann doch vielleicht auch aus guten Gründen?
Das ist jetzt ganz einfach eine schmerzhafte Reminiszenz.
Sie waren bei 1914. Ich glaube, das ist an sich historisch betrachtet wahrscheinlich schmerzhafter. Aber lassen Sie uns im Heute sein. Ich kann diesen Gedanken, den Sie da geäußert haben, sehr nachvollziehen. Ich würde ihn sogar noch verstärken, dass wir in einer Zeit, in der wir eigentlich gerade ideale Bedingungen haben, um Politik zu machen. Wir haben gerade heute die Meldung bekommen, Arbeitslosigkeit auf einem neuen Rekordtiefstand. So tief war sie noch nie, seitdem dieses Land wieder vereinigt ist. Wir haben sprudelnde Steuereinnahmen und wir haben gleichzeitig eine Situation, wo man das Gefühl hat, es wird bestenfalls verwaltet, aber nicht gestaltet. Das muss doch in irgendeiner Form ein Ende nehmen.
Tja, das wird natürlich ein Ende nehmen, wenn es eine neue Regierung gibt, da bin ich ziemlich sicher. Sonst bräuchten wir keine Regierung. Wenn es immer so weitergeht, dann können wir das Ganze ja auch dem Katasteramt überlassen. Also in wenigen Worten, es wird sicherlich einen neuen Aufschwung geben müssen. Neue Themen liegen auf der Hand. Dass die Kanzlerin plötzlich Afrika entdeckt, das tut sie nicht aus exotischen oder touristischen Gründen, sondern weil sie genau weiß, von dort drohen buchstäblich langfristig Millionen nach Europa zu gehen. Das bedeutet allerdings auch, dass man die Initiativen, die Nordafrika-Initiativen, ganz besonders der französischen Regierung, bitteschön doch vielleicht mal schon unter Sarkozy hätte ernst nehmen müssen. Also die Art und Weise, wie im Grunde genommen die deutsch-französischen Beziehungen verschlampt werden im Augenblick, das macht mir viel mehr größere Sorgen als die Steuerschätzung, die übrigens keineswegs so positiv ausfallen werden, wie wir das alle hoffen.
Ja, die Party ist wahrscheinlich bald vorbei. Ich mache mir fast Sorgen, dass die SPD dann wieder an die Regierung kommt, vollends auch mit möglicherweise einem Kanzler, wenn wieder aufgeräumt werden muss und die schwierigen Zeiten anstehen.
Ja, das hat sie doch bisher immer sehr, sehr gut gemacht. Und denken Sie an Willy Brandt, denken Sie an Helmut Schmidt und denken Sie vor allem, obwohl das die Hälfte der Partei ganz anders sieht, an die Agenda 2010, die aber nachweisbar bei allen Nationalökonomen, ob links oder rechts, als der Startschuss gilt für die Erholung des ehemals kranken Manns von Europa. Denn so wurden wir ja am Anfang der Schröder-Regierung bezeichnet.
Aber das wiederum müssten Sie mal sehr laut innerhalb der SPD sagen. Ich glaube, da ist der Glaube daran am geringsten.
Ja, das ist leider der Fall, aber das ist typisch für diese Partei, die bisher, das darf man nicht vergessen, noch jeden Kanzler abgewählt hat. Nicht die Bevölkerung, sondern die Partei hat die Kanzler gestürzt. Ob das Schröder war, ob das Willy Brandt war, wird immer vergessen. Und natürlich auch Helmut Schmidt ist über der Nachrüstungsdebatte, obwohl er recht hatte, gestürzt worden.
Ich hätte jetzt zum Abschluss zu diesem Thema, Herr Naumann, ein Angebot, bei dem ich weiß, dass Sie das sicherlich nicht annehmen werden. Rot-Rot-Grün hat in aktuellen Umfragen heute veröffentlicht, endlich mal wieder eine Chance überhaupt, eine Regierungsmehrheit zu haben, 46% zusammengerechnet. Ich weiß aber, das ist Ihre Sache nicht.
Naja, nachdem Frau Wagenbach umgelernt hat und ich glaube im Augenblick sich sehr in die Lektüre von Platons Werken vertieft hat, das kann man immer nur begrüßen, ist die Chance, dass diese transatlantische Feindseligkeit gegenüber dem westlichen Bündnis keine zentrale Rolle mehr in der PDS, respektive in der Linken, Entschuldigung, liebe PDS-Wähler, ihr seid ja auch alle noch da, abgenommen hat. In anderen Worten, die ursprünglichen Hindernisse einer rot-rot-grünen Koalition, nämlich absolute Ablehnung A, der Europäischen Union, das darf man nicht vergessen, das stand auch mal bei den Linken auf dem Programm, B, die Ablehnung der NATO und C, eine doch ganz erstaunliche Offenheit gegenüber Regimen, denen ich persönlich nicht die Hand geben möchte. Das ändert sich jetzt innerhalb der Linken und insofern ist diese Alternative, der ich immer heftig entgegengewirkt habe in meinen kurzen politischen Darstellungen, dieser Stolperstein doch sehr klein geworden.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur und Michael Naumann und ich, wir machen eine kleine Zeitreise mit Ihnen gemeinsam zurück, 15 Jahre zurück.
Eine riesige Menschenmenge auf dem Platz vor dem Warschauer Königsschloss. Tausende Polen, die den Beitritt ihres Landes in die Europäische Union feiern.
Ja, die Stimmung hier ist ganz, ganz wunderbar. Es ist ein wunderschöner Abend, eine wunderschöne Nacht hier in Prag. Temperatur noch um die 17, 18 Grad. Ich stehe hier nur ein paar Meter von der Moldau entfernt.
Die ersten Feuerwerksraketen sind in den Himmel über der Donau aufgestiegen. Scheinwerfer zerschneiden die Nacht über der ungarischen Hauptstadt.
Vor 15 Jahren vollzog sie sich die große Erweiterung der Europäischen Union, vor allem um die Staaten Ost- und Mitteleuropas, die lange hinter dem eisernen Vorhang waren. Ein Moment der Euphorie, das hört man auch, wenn man Joschka Fischer, den damaligen Außenminister, nochmal hört.
Heute Abend entsteht das neue Europa. Heute Abend entsteht ein Raum des Friedens. Heute Abend entsteht ein Europa, das die Zukunft für uns alle bedeutet. Und deswegen möchte ich euch zurufen, lasst uns das heute jetzt gemeinsam hier feiern.
Tja, so knarzig klang damals noch die Außenpolitik Deutschlands. Joschka Fischer in der Nacht zum 1. Mai 2004 an der deutsch-polnischen Grenze. Michael Naumann, wie groß ist Ihre Partystimmung heute?
Ach na, ich bin doch immer noch glücklich und das sollten wir alle sein, dass dieser Raum des Friedens, der einzige Begriff in dieser Rede, der bemerkenswert war, weil er so wirklich stimmte, erhalten geblieben ist. Also es gibt zwischen den historisch ja wirklich nicht ewig zusammenklebenden und zusammenhängenden Nationen Europas, die Mitglieder der EU sind, Frieden, immer noch Frieden. Das ist sensationell. Wer sich ein bisschen in der europäischen Geschichte auskennt, wir haben uns eigentlich immer nur bekriegt. Übrigens auch die Deutschen untereinander. 15.000 Bayern sind mit Napoleon nach Moskau gezogen und da umgekommen. Also in wenigen Worten, ich bin glücklich, dass es so weit gekommen ist. Nicht so glücklich bin ich natürlich über die politische Linie der polnischen Regierung. Dieses große, tapfere und eigentlich wunderbare Volk hat eine intelligentere politische Führung verdient, als sie im Augenblick hat. Das ist mein persönlicher Eindruck.
Für mich war dieser Moment 2004 der Moment, an dem ich angefangen habe, erstens zu arbeiten und zweitens auch noch an diesem wunderbaren Ort, damals Brüssel im Europäischen Parlament. Es war eine unglaubliche Aufbruchstimmung, eine Euphorie. Ganz viele junge Leute vor allem, die aus diesen Mitgliedstaaten dann nach Brüssel kamen, da gearbeitet haben. Und dann ist ja irgendwas passiert, was leider aus der heutigen Perspektive wie eine Serie von Rückschritten aussieht. Und ich mich immer wieder frage, what went wrong? Oder war es vielleicht einfach auch eine Illusion, dieses westeuropäische, postnationale Projekt, dass man das so ohne Probleme ausweiten kann?
Ich glaube, was wirklich geschehen ist, und das ist doch eigentlich ganz natürlich so, wie junge Leute, die sich verlieben und dann sogar heiraten, dann plötzlich feststellen, es ist nicht immer alles rosarot und die Liebe wird etwas routinierter und bricht manchmal ja sogar ab. Also 40% aller deutschen Ehen werden bekanntlich geschieden. Ich erinnere mich
Das ist jetzt die Brexit-Analogie, nein.
Im Grunde genommen ja. Ich erinnere mich noch sehr gut an die enthusiastische Rede von Joschka Fischer an der Humboldt-Universität, in der er von einem Vereinigten Staaten von Europa träumte, buchstäblich nach dem amerikanischen Verfassungsmodell. Ich muss hinzuschieben, das tat er natürlich auch in besonderer Hinsicht auf die Möglichkeit, Kommissar der Europäischen Union und Präsident der Europäischen Kommission zu werden. Aber die Wahrheit ist, das schien mir alles damals möglich. Und vielleicht sind es diese überspannten und überhöhten Erwartungen, die die alten Kräfte des Nationalismus unterschätzt haben, gewesen, die dazu führen, dass wir heute sagen, ach, jetzt sind die Bäume doch nicht in den Himmel gewachsen und ach, die Europäische Union ist doch so schwierig und überreguliert. Alle, die das so sehen, ich kann das nachvollziehen, denen möchte ich zurufen, soweit ich weiß, arbeiten 60.000 Beamte in der Europäischen Union, dieses Kontinent von 500 Millionen mehr oder weniger zusammenzuarbeiten. 60.000 Beamte arbeiten auch in München, um München zusammenzuhalten. Es wird also permanent schimpfiert auf die angebliche Bürokratie aus Brüssel. Das ist nichts im Vergleich zu der hier in Berlin zum Beispiel.
Aber gleichzeitig fragt man sich ja, ob da möglicherweise ein Projekt dieser Europäischen Union auch in gewisser Weise überfordert ist. Und da gucke ich wieder auf die Erweiterung. Wir haben die Erweiterung dann auch um Rumänien und Bulgarien gehabt, etwas später. Gestern war der Westbalkan-Gipfel. Eigentlich müsste man im Sinne des Friedensprojektes dieses Projekt noch erweitern, um da auch Stabilität wirklich sicherzustellen im ehemaligen Jugoslawien. Und gleichzeitig wissen wir aber, diese Europäische Union ist dafür eigentlich gar nicht fit. Ist das so eine Art, ist das das Klassische, die Überdehnung des Imperiums, die man dann irgendwann immer erlebt?
Brüssel ist und die Europäische Union ist eben kein Imperium, sondern sie vereint höchst unterschiedliche Kulturen, die auch nicht vereint werden sollen in einer Amtssprache und in einem alle Nationen und kulturellen Traditionen vereinenden Regelwerk. Erstens. Zweitens, ich halte die Erweiterung der Europäischen Union für keinen Fehler. Ich bin allerdings der Meinung, dass die Europäische Union, das heißt im Grunde genommen die Kernstaaten, die Benelux-Staaten, Deutschland, die skandinavischen Staaten, sofern sie dabei sind, Frankreich und Deutschland doch einen wesentlich stärkeren Einfluss nehmen sollten, wenn in den neuen Mitgliedstaaten rechtsstaatliche Entgleisungen zu beobachten sind, die einfach unmöglich sind. Da gibt es Sanktionsmittel, finanzielle Sanktionsmittel, um zum Beispiel den Rumänen klarzumachen, wenn ihr so weitermacht mit eurem durch und durch korrupten Regime, dann kriegt ihr keinen Pfennig mehr. Das könnte sein, dass dann die rumänische Bevölkerung endlich kapiert, einfach nur zugucken reicht nicht.
Sie hören Deutschland von Kultur, der Tag mit Michael Naumann, Rektor der Barenboim-Said-Akademie, die mit dem Pierre-Boulez-Saal einen wunderbaren Ort der Musik geschaffen hat in der Mitte Berlins. Aus gegebenem Anlass erinnern wir an einen anderen legendären Ort der Musikgeschichte.
Woodstock is not a place or an event. It's a state of mind.
Woodstock ist kein Ort und kein Ereignis, sondern ein Geisteszustand, State of Mind, sagt Eileen Marder, langjährige Einwohnerin von Woodstock und auch, glaube ich, Teilnehmerin damals. Herr Naumann, Sie waren aber nicht da, oder?
Ich war nicht da und ich finde diese Bemerkung auch Quatsch. Also die Wahrheit ist einfach, es war ein fantastisches Open-Air-Konzert, das leider verregnet ist.
Okay.
Und wenn man sich die Filme anschaut, die dann natürlich nur die schönsten Momente und Stunden zusammenfasst, also es war eine Schlammschlacht sondergleichen mit hinterher sah es eben wirklich die Erinnerung daran, dass die menschliche Verdauung eben trotz Rock'n'Roll weitergeht, war entsetzlich. Also in wenigen Worten, es war ein wunderbares Fest, aber es gibt inzwischen andere, die sind genauso wunderbar und man muss nicht so tun, als ob dort gewissermaßen die Epiphanie der westlichen Kultur, eine Art Jesus in der Gestalt von The Grateful Dead oder anderen erschienen sei. Es wird völlig zu deutsch übertrieben, aber es war schön.
Es war so schön, dass es wieder stattfinden sollte. Das ist eine Frage, deswegen machen wir das heute zum Thema. Diejenigen beschäftigt, die das gerne machen wollen und damit auch Nachrichtenagenturen heute. Wir haben nämlich einerseits den Plan, es soll ein Jubiläum geben, jetzt zum 50. Jubiläum, ein Revival-Konzert. Einer der Hauptfinanziers ist allerdings abgesprungen, auch mit der Begründung, man könne sowas wie Woodstock nicht wiederbeleben. Richtige Einsicht?
Es wird permanent wiederbelebt. Kürzlich gab es ein Konzert von Beyoncé in Coachella. Das muss sensationell gewesen sein. Also die Kritiken, die ich in der New York Times und anderswo gelesen habe, sagen, es geht weiter. Es hat ja permanent sofort Nachahmer gefunden. Isle of Wight, die Festivals in Deutschland, überall. In anderen Worten, Woodstock war ein Startschuss gewissermaßen, aber durchaus wiederholbar unter anderem Namen, anderen Titel, anderen Bands. Wenn ich mir anschaue, wer da jetzt auftreten sollte, das, was ich gelesen habe darüber, da werde ich gesagt, interessiert mich nicht, da gehe ich nicht hin. Ich möchte gerne die Jefferson Airplanes wieder hören. Ja.
Okay, das ist natürlich wahrscheinlich auch an dieser Stelle eine Generationfrage. Aber ich finde,
kann man wohl sagen.
Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Wie sollte man das auch sonst anders schaffen mit Musik? Was man aber natürlich generationenübergreifend besprechen kann, es gibt da so in gewisser Weise so eine Art, ein Trend der Musealisierung, auch bei vielen Dingen, die letztendlich wirklich Zeitmomente sind, also die dann gelebt werden, wenn sie sind und dann, wie Sie sagen, auch wieder neu gelebt werden müssen durch andere Generationen, in anderer Art, durch andere Musik, durch andere Ereignisse.
Ja, ist doch eigentlich herrlich. Ich würde es doch nicht als Musealisierung bezeichnen, wenn Tschechow gespielt wird. Ich meine, dass wir die griechischen Tragödien immer noch anschauen, das hat doch nichts mit Museum zu tun. Also in wenigen Worten, es gibt ganz einfach, von der klassischen oder romantischen deutschen Musik mal ganz abgesehen, es gibt in anderen Worten, über die Jahrtausende, muss man ja wirklich sagen, hinweg, einen Kanon von Kunstwerken, die sich bewährt haben. Und dazu zähle ich auch, mag der Vergleich zwischen Tschechow und den Beatles ein bisschen lächerlich klingen, selbstverständlich die Musik der 60er Jahre, die Stones, die Beatles, Bands, die leider vergessen worden sind. Paul Butterfield Blues Band hört niemand mehr, aber man kann sie auf YouTube hören. Sensationeller weißer Blues aus Chicago. Dieses alles gibt es und man muss sich nicht genieren.
Die Organisatoren von Woodstock, vom diesjährigen Woodstock, die wollen auch noch nicht aufgeben. Das sei an dieser Stelle noch erwähnt. Wenn es denn stattfindet, dann wird es vom 16. bis zum 18. August stattfinden. Und ich hätte dann noch eine kleine Warnung, worauf man sich dann eventuell einstellen muss. Und das passt auch zur Beschreibung von Michael Naumann am Anfang. So erinnert sich nämlich der damalige Teilnehmer Christopher Phillips.
I saw a great hill covered with bodies.
Ich sah einen Hügel voll mit Körpern, Leute eingekauert unter Decken, um trocken zu bleiben und sich warm zu halten. Und dann war da dieser intensive Gestank, eine Mischung aus Urin, Scheiße und Marihuana, die durch die feuchte Luft verstärkt wurde. Noch heute wird mir schwummrig, wenn ich an diesen schrecklichen Geruch denke.
I can become a little nauseous just thinking about this horrible stench.
Morgen ist der 1. Mai, Tag der Arbeit. Michael Naumann, wie ist das für einen Sozialdemokraten? Ist das so wie für den Christen am Sonntag? Man denkt, eigentlich müsste ich hingehen und demonstrieren, aber will vielleicht dann doch nicht so gerne?
Ach naja, in Berlin ist es die Frage, soll ich nach Kreuzberg gehen und mir die Verrückten anschauen, die sich mit den armen Polizisten prügeln? Soll ich darüber nachdenken, wie man diesen Menschen, die offenkundig ihr Gehirn jedes Mal, wenn der 1. Mai droht, abschalten, in irgendeiner Art und Weise in präventive Gewahrsam nehmen? So rechtsradikal kann auch ein Sozialdemokrat sein, wenn er beobachtet, wie die Arbeit von normalen Anwohnern der Straßen, in denen da angeblich demonstriert wird, aber in Wirklichkeit getobt wird, das Leben schwer gemacht wird, wenn Läden zerstört werden, Gaststätten zerstört werden, ganz arme Zeitgenossen, die da versuchen, ihr Brot zu verdienen, am 1. Mai gezeigt wird, wo der Hammer hängt, nämlich in Demonstranten, die glauben, das System oder was ihnen gerade einfällt, ausgerechnet am 1. Mai zu bekämpfen, indem man Fensterläden, Geschäfte ruiniert und ganz einfach herumtot, Autos anzündet. Was ist das? Was geht? Das ist für mich das große Rätsel des 1. Mai in Berlin. Was geht in diesem ritualen Gewalt aus Protuberanzen, Gewaltausbrüchen eigentlich vor?
Okay,
woher
also da
kommt das? Ich weiß es nicht. Das hat nichts mit Sozialdemokratie zu tun und überhaupt, das hat eigentlich wirklich damit zu tun, dass sich in Berlin ein kleiner Rest von wirklichen Narren versammelt, zum Teil wahrscheinlich auch anreist, um mal Randale zu machen. Aber wozu?
Keine Ahnung, aber ich hätte auch ein Alternativangebot für Sie. Es gibt ja die klassischen Gewerkschaftsdemonstrationen. Ja. Also, dass Sie nicht in Kreuzberg und Friedrichshain, in diesem Jahr wird es vor allem, glaube ich, in Friedrichshain sein, um die verbliebenen besetzten Häuser herum, dass Sie da nicht mit demonstrieren, hätte ich mir fast gedacht. Aber der DGB ruft ja auch dazu auf. Wir hatten heute Morgen den DGB-Chef Rainer Arnold bei den Kolleginnen und Kollegen vom Deutschlandfunk im Interview. Der hat gerechnet, naja, wahrscheinlich kommen so 500.000 Teilnehmer insgesamt auf ganz Deutschland bezogen zu den Gewerkschaftsdemos zum 1. Mai.
Immerhin jetzt, mehr als zu den Fußball spielen.
Ja, aber Bundesliga. Jetzt rechne ich mal dagegen, wir haben glaube ich 42 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, also das, was sich die Gewerkschaften immer wünschen. Jetzt würde man wahrscheinlich bei der Deutschen Bank sagen, 500.000 im Vergleich zu diesen 42 Millionen eher Peanuts. Warum?
Richtig. Schwer zu sagen. Also ich selber kann nur sagen, ich war zum letzten Mal auf einer 1. Mai-Demonstration 2007 in Hamburg-Harburg.
Da mussten Sie, weil Sie Spitzenkandidat der SPD waren.
Richtig. Ja. Und das war auch die erste Mai-Demonstration, an der ich mitgemacht habe. Da waren vielleicht insgesamt 200 Leute. Es ist mir unklar. Wir haben fast Vollbeschäftigung. Es ist eigentlich ein wunderbarer Tag, daran zu denken, wie so es überhaupt zu dieser sozial relativ zufriedenstellenden Lage in der Bundesrepublik gekommen ist. Unter anderem aufgrund der, man muss es klar sagen, Kooperation der Gewerkschaften mit den Bedingungen und Anforderungen der sogenannten sozialen Marktwirtschaft. Das ist einer der Gründe, die auch Deutschland den Gewerkschaften zu danken hätte. Aber
vielleicht mein erster schneller Blick darauf wäre, dass wir vielleicht ein Auseinanderfallen haben. Wir haben einerseits einen prekären Beschäftigungssektor, Menschen, die gar nicht mehr erreicht werden von den Gewerkschaften. Großes Thema sind gerade die Paketboten beispielsweise. Wir haben aber andererseits auch einen Großteil der Beschäftigten, bei dem sich die Gewerkschaften möglicherweise auch zu Tode gesiegt haben, indem sie sehr gute Arbeitsbedingungen geschaffen haben, indem sie möglicherweise auch das Verhältnis zur Arbeit dadurch verändert haben, dass Menschen heute diese 40-Stunden-Woche, das klassische Regelbeschäftigungsverhältnis, vielleicht gar nicht mehr so als die ganz große Sinnstiftung betrachten.
Also Arbeit als Sinnstiftung ist immer, schon das Wort alleine sollte eigentlich in Quarantäne gesteckt werden. Tatsache ist jedenfalls, dass Arbeit mich mein Leben lang glücklich gemacht hat, aber es gibt, und davon gibt es, es ist ja kein Rätsel, kein Geheimnis, die Mehrzahl der Deutschen sind in ihrer Arbeit nicht glücklich. Das ist so. Schätzungsweise 60-70% sind nicht im Eigentlichen glücklich, wobei natürlich sich die Frage stellt, was ist Glück? Aber dass Paketboten zum Beispiel nicht glücklich sind, dass die Arbeitslosen, die gerne arbeiten wollen, nicht glücklich sind. Sie wollen arbeiten, damit sie etwas zu beißen haben. Das sind alles Phänomene, um die sich auch die Gewerkschaften in der letzten Zeit nicht genug gekümmert hat. Sie hat sich sowieso, finde ich, in erster Linie immer um diejenigen gekümmert, die bereits in Arbeit sind. Die Arbeitslosen als solche waren nie im Vordergrund der Agitation der Gewerkschaften. Mhm. Bedauerlich.
Aber vielleicht muss man auch die Frage stellen, wie wir dieses Glück vergrößern können, gerade in einer Arbeitswelt, die sich verändert. Digitalisierung ist ein großes Stichwort, also viele anstrengende oder möglicherweise auch nicht so sinnvolle Tätigkeiten werden möglicherweise von Maschinen mehr und mehr übernommen. Das wäre ja eigentlich ein ziemlich großes und gutes gesellschaftliches Projekt zu überlegen, was bedeutet das eigentlich für unsere Arbeitswelt, die eigentlich immer noch ganz stark in der Taktung und der Logik der Industrialisierung steckt.
Ja, in der Tat. Wir als protestantische oder respektive als christlich erzogene Arbeitnehmer glauben ja immer noch, dass in der Arbeit selbst die Erfüllung des Lebens steckt. Romantische junge Menschen sagen, nein, die Erfüllung meines Lebens liegt in einem Erasmus-Stipendium oder in einem Anhalter-Trip kreuz und quer durch Europa oder in der Liebe. Aber die Wahrheit ist, die Mehrzahl aller Menschen wird arbeiten und auch in Zukunft weiterarbeiten. Die Arbeit wird nicht ausgehen, sie wird wahrscheinlich immer stupider und langweiliger werden. Das ist in der Tat eines der Riesenprobleme. Ich persönlich habe keine Lösung, wie man zum Beispiel die Arbeit beim Zusammensetzen von Computern, die werden nämlich immer noch manuell zusammengebaut, in den meisten Fällen, in China zum Beispiel, was man da machen kann, damit das etwas amüsanter ist und nicht so entfremdet, wie es in der Tat wohl wirklich ist, habe ich persönlich keine Vorstellung. Ich glaube nur, dass die Vorstellung, dass wir Arbeit als solche völlig delegieren an Roboter, keineswegs zu den lebenserfüllenden Sinnstiftungen, von denen sie eben gesprochen hat, führen wird. Sondern im Gegenteil, dann kommt die große Langeweile. Und was Völker, die sich langweilen, machen, das wissen wir.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Die Museumsinsel in Berlin ist erstens sehr beeindruckend, zweitens eigentlich seit langer Zeit vor allem eine große Baustelle, aber es geht voran. Am Freitag feiert das Pergamon-Museum Richtfest. Vor einer guten Stunde gab es einen Baustellenrundgang mit Hermann Patzinger, dem Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, und unter anderem auch mit dem Architekten. Mit dabei war unsere Kulturkorrespondentin Christiane Habermals, die uns im Studio sitzen, Michael Naumann und mir, erstmal eins sagen muss. Mit welchen Eindrücken kommen Sie denn von dieser Tour?
Ja, also ich fand es sehr interessant. Erstmal war es ein Wiedersehen, weil nach langer, langer Zeit es endlich mal wieder die Möglichkeit gab, den Pergamonfries oder zumindest einige Teile davon zu sehen. Man hatte nämlich extra Fenster geschnitten in die Schutzverkleidung, um uns den Blick darauf zu ermöglichen. Also es war, wenn man so will, war das ein ganz schöner Moment, die mal wieder zu sehen. Man muss ja dazu sagen, das ist ja eine Sanierung, die zwar im laufenden Betrieb stattfindet, was das Ganze auch sehr kompliziert macht. Also immer ein Teil des Museums bleibt geöffnet. Der andere Teil, dieser Bauabschnitt A, in dem wir heute waren, der ist seit vielen Jahren geschlossen. Und unter anderem den Pergamonfries, den konnte man eben sehr lange nicht sehen. Jetzt konnte man mal einen kurzen Blick werfen. Aber ansonsten ist der Abschnitt geschlossen. Und das Richtfest, das jetzt gefeiert werden soll am Freitag, das bezieht sich nur auf diesen Bauabschnitt A, der zumindest in seinem Rohbau dann fertig sein wird.
Mhm. Gab es denn so, also Pergamonfries nannten Sie, aber auch architektonisch bezogen auf das Gebäude für Sie so A- und O-Momente?
Also erstmals, denke ich, konnte man sich mal vorstellen, wie das Ganze denn tatsächlich aussehen wird. Das Ganze geht ja zurück auf eine Planung von Matthias Unger, Architekt, der 2007 gestorben ist. In den 90er Jahren hat er die Planung dafür gemacht, 2000 den Wettbewerb gewonnen. Eine Planung aus den 90er Jahren, die, wenn man vorausschaut, also wahrscheinlich erst in den 30er Jahren fertig sein wird, was natürlich auch wieder ganz viele Fragen aufwirft. Die Frage, wie aktuell das denn überhaupt noch ist. Aber in jedem Fall kann man jetzt die ursprüngliche Planung erkennen, jedenfalls ansatzweise, weil die Idee ist, dass ein vierter Flügel gebaut werden wird. Der ist jetzt noch nicht fertig, aber man konnte zumindest in den Innenhof schon reingehen, der dann ein geschlossener Innenhof sein wird. Das ist eigentlich auch die historische Planung gewesen, die aber nicht fertiggestellt wurde. Und dieser historische Innenhof, den konnte man tatsächlich jetzt schon so ein bisschen erleben, weil letztes Mal war das noch eine Baugrube, große Katastrophe. Damals war man auf ein historisches Pumpenhaus gestoßen, das man dann erstmal mühselig dann abbauen musste. Das heißt, da ging es noch steil runter. Und jetzt gab es schon einen geschlossenen Hof. Man konnte einen kleinen Tempetto schon sehen. Das wird der neue Eingangsbereich. Und man konnte oben eben schon hineingehen. Und dieses Ensemble dieses Hofes, das fand ich schon sehr beeindruckend, dass man das einmal mal so erleben konnte in seiner Gesamtheit.
Herr Naumann, Sie waren Kulturstaatsminister 1998 bis zum Jahr 2000. War das ein Projekt, in das Sie involviert waren?
Das kann man wohl sagen. Frau Habermas wird sich daran erinnern. Ich habe das damals, weil ich völlig neu war in der Politik, nicht in dem Maße klargestellt, um nicht zu sagen Propaganda gemacht. Meine Behörde, um es mal so zu sagen, genauer gesagt meine Wenigkeit und Klaus-Dieter Lehmann, damals Chef der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, haben in einem Gespräch mit Gerhard Schröder 1,3 Milliarden Mark zur Beschleunigung der Baumaßnahmen in den Etat gestellt. Dieser Etat war natürlich der des Bauministers und Verkehrsministers Tiefensee, aber das war unsere Initiative und darauf bin ich heute noch stolz. Nur der Punkt war der, wir dachten, wir würden dann die Beschleunigung von 30 Jahren geplanter Bauzeit runterbrechen auf 15. Davon kann eben keine Rede sein.
Ich lache.
Frau Habermas hat es ja, Sie lachen mit Recht, aber gemessen an dem Sachverhalt, was uns da alles begegnet ist, im Untergrund, vor allem das Urstromtal, was heute Berlin heißt. Ja. Das sind so Sachen, die man nicht vorhersehen konnte, aber es wird sich lohnen und ein bisschen Geduld. Wir zeigen da schließlich Exponate, die buchstäblich 6000 Jahre, bis zu 6000 Jahre alt sind. Also Geduld.
Ein bisschen Geduld.
Ja, das war eben auch, wenn ich das ergänzen darf, also das konnte man heute auch gut erleben, also wirklich die Komplexität dieses ganzen Bauvorhabens. Denn es wird ja auch gleichzeitig unterirdisch die archäologische Promenade gebaut. Das ist ja immer Teil der gesamten Planungen gewesen, auch schon seit Ungers und Ungers Zeiten und diese Architekten. Das heißt, dass in dieser Baustelle zum Teil die historische Substanz erhalten sein darf. Gleichzeitig sind die Friese, also das Pergamonfries, in der Pergamonfries, aber auch das Markdorf von Milet, diese Architekturen, antiken Architekturen sind noch vor Ort. Das heißt, die müssen die ganze Zeit geschützt werden vor Erschütterungen.
Vor Staub.
Seismologische Anlagen.
Vor den deutschen Regelwerken. Ich bin sicher, dass irgendeiner schon mal geprüft hat, ob in einem Pergamonfries auch Asbest verbraucht worden ist.
Ja,
und aber wenn ja, dann wird da wieder zugemacht.
Das wäre eine große historische Erkenntnis dann.
Ja. Ja.
Tja, also das heißt, es ist eigentlich noch unglaublich viel zu tun. Christiane Habermals, noch mal kurz zum Schluss, weil Sie haben das angedeutet, bei dieser langen Bauzeit, bei dieser Planung, die in die 90er Jahre zurückgeht, diese Zweifel, ob man dann, wenn man fertig ist, eigentlich noch zeitgemäß enden wird.
Also ich würde die Frage an Herrn Naumann zurückgeben, das war ja zu seiner Zeit, in der das geplant wurde. Also mir erscheint dieser vierte Flügel, der ja ein gläserner Flügel sein soll, in die dann auch das Kalabscha-Tor, also eine alte ägyptische Architektur hinein soll. In meinen Augen erscheint mir das sehr 80er. Oder 90er.
Ah ja, das ist jetzt die neue Feuilleton-Kritik an Glas. Ich kann nur sagen, was ist denn die Alternative? Holz oder scheunenartige Glasziegel, wie jetzt demnächst in dem Museum für moderne Kunst.
Ja,
also in wenigen Worten, lasst doch nichts auf Glas kommen. Das ist ja nicht mehr das alte Glas. Glas ist inzwischen heute ein höchst moderner Baustein, nicht metallähnlich, aber auf alle Fälle eine Substanz, die nicht mehr wie eine olle Fensterscheibe wirkt, sondern die sind geschützt, die können reflektieren, die können Reflexionen verhindern, sie können als Dämmemittel wirken. In wenigen Worten, das Glas, was heute verbaut wird, ist was ganz Neues und
lass
uns doch darauf
freuen. Wenn ich darauf achte, also als ich heute da war, habe ich gedacht, schön wäre es auch gewesen, zum Beispiel diesen Innenhof zu verglasen, also zu abzudecken, dann hätte man eine Situation wie im British Museum, könnte diesen Raum auch noch für Ausstellungen nutzen. Also das möglicherweise gab es diese Überlegungen damals und sie wurden aus Denkmalschutzgründen verworfen. Das kann ich jetzt nicht
einschätzen. Denkmalschutz ist in Berlin was ganz Großes.
Ja,
da haben Sie wahrscheinlich recht.
Aber aus heutiger Sicht würde man vielleicht anders planen. Und ist diese Planung so alt und es dauert so lange, bis das abgeschlossen ist, bis in die 30er Jahre? Ich habe heute gefragt, werden wir es denn alle noch erleben, einmal diese historische Museumspromenade tatsächlich zu durchlaufen? Was ich glaube, dass es tatsächlich ein wirkliches Highlight werden wird.
Ja, ich nicht.
Aber
da
Herr
bin
Patzinger,
ich sicher.
Genau, hat auch eher zögerlich reagiert.
Ja, wird der Flughafen fertig.
Das ist doch mal eine Aussage. Aber wunderbar, dass es am Freitag immerhin schon mal ein Richtfest geben wird. Christiane Habermals, vielen Dank für diesen Stand, für diese Information. Wir werden uns bis 2030 dann noch ein paar Mal sprechen. Michael Naumann, unsere Zeit hier im Studio ist jetzt fast vorbei, aber es gibt noch ein wichtiges Ereignis. Eigentlich finde ich diese Welttage immer nicht so bemerkenswert, aber es gibt den Welttag des Jazzes heute. Und ich weiß, Sie sind persönlich, ganz persönlich ein ganz großer Jazz-Fan, aber Sie haben heute unter anderem auch im Pierre Boulez-Saal ein wunderbares
Jazz-Event. Ja. McLaughlin zählt mit zu den vielleicht 10 führenden Gitarristen, Jazz und Pop- und Rock'n'Roll-Gitarristen. Er ist also ein Allrounder sondergleichen und der wird heute Abend spielen. Viele unserer klassischen Gäste werden die absolute Akustik dieses Saals, des Pierre Boulez-Saals, in einer Dezibelzahl kennenlernen, von der sie noch nie gehört haben.
Man muss an dieser Stelle leider sagen, dass es ausverkauft ist. Aber
es lohnt sich immer vorbeizukommen, vielleicht kann man es sogar von außen zuhören.
Ja. Michael Naumann, herzlichen Dank für Ihren Besuch hier heute.
Ich danke.